BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von BTO Refresh. Ich freue mich sehr, dass Sie auch am heutigen Mittwoch wieder mit dabei sind. Am vergangenen Sonntag haben wir gezeigt, so oder so wird es für uns teuer werden mit der Wiederaufrüstung in Europa. Der Sozialstaat bleibt unangetastet und die Ausgaben für Verteidigung kommen einfach obendrauf. Die Folge: mittelfristig deutlich steigende Steuernabgaben und natürlich auch die Enteignung der Gläubiger über finanzielle Repressionen. Ohnehin steht im Raum, es ginge nur mit Eurobonds. Sie wissen, ich halte von der Idee der Eurobonds nichts. Und witzigerweise gilt das auch für den Vorgänger von Herrn Nagel, für Jens Weidmann, der in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung dargelegt hat, warum Eurobonds eben nicht die Lösung sind, aufgrund völlig falsch angelegter Anreizwirkung. Ebenfalls in der Zeitung war zu lesen, dass Italien die vielen Mittel aus dem Wiederaufbaufonds gar nicht richtig verwenden konnte und es überwiegend versickert ist. Das heißt, Eurobonds sind nicht die Lösung. Doch unstrittig brauchen wir Geld. Wo soll das Geld herkommen? Und hier kommt eine andere Idee ins Spiel. Die Idee einer speziell aufgesetzten Bank. Einer Defense, Security and Resilience Bank. Nach dem Vorbild der Weltbank ausgerichtet, würde diese nicht nur Geld beschaffen und zur Verfügung stellen, sondern auch dafür sorgen, dass die Beschaffungsprozesse effizienter und effektiver werden. Darüber habe ich vor einigen Monaten bereits mit einem Experten gesprochen und ich finde, dieses Gespräch lohnt heute ein Refresh.
Manches wäre einfach zu gut, um wahr zu sein. Ein schuldenfreier Bundeshaushalt zum Beispiel. Oder ein staatlich finanziertes Aktienpaket von 25.000 Euro. Einfach für jede Bürgerin und jeden Bürger zur Alterssicherung. Oder ein Energiepreis, der weder Menschen noch Unternehmen ins Schwitzen bringt. Oder ein Rentensystem, das funktioniert und nicht zulasten der jungen Generation geht. Ja, und dann gibt es eben Readly. Und das ist nun mal wirklich nicht zu gut, um wahr zu sein. Bei Readly gibt es mehr als 8000 Magazine und Zeitungen aus nationaler und internationaler Presse. Readly ist nicht nur dein digitaler Zeitungskiosk, sondern vielmehr dein Streamingdienst für Magazine und Zeitungen. Alles in einer App, so viel du lesen kannst, mit unbegrenztem Zugriff ohne Limit. Und das alles zu einem festen Preis. Du zahlst nicht für ein Magazin oder eine Zeitung, sondern bekommst das volle Angebot. Bei Readly sind praktisch alle deine Interessen, Hobbys und Leidenschaften schon zu Hause. Du musst nur noch auswählen oder einfach mal ganz neue Seiten entdecken. Readly ist voller Inspirationen. Für wirtschaftsinteressierte BTO-Hörer finden sich Titel wie Wirtschaftswoche, Euro am Sonntag, Börse Online oder T3N oder Zeitungen wie Welt, The Independent oder The Guardian. Ob du dich für Autos, Garten, Kino, Sport, Geschichte, Gesellschaft, Kochen oder Reisen begeisterst, Readly hat etwas für dich. Für BTO-Hörer gibt es Readly jetzt 2 Monate für 1 Euro. Danach kostet dich der ganze digitale Kiosk 14,99 Euro im Monat und du kannst monatlich kündigen, also keine Abo-Falle. Also das ist nun wirklich nicht zu gut, um wahr zu sein. Zum Angebot kommst du über readly.de/BTO. Readly schreibt sich Readly. Alle Infos wie immer auch in den Shownotes.
Unstrittig hat sich in den letzten Monaten der geopolitische Druck erhöht. Russland führt seinen Krieg fort. Die USA schicken gemischte Signale, wie jetzt gerade mit dem aktuellen Zollchaos wieder mal. Und wir in Europa, wir ringen darum, wie wir überhaupt Verteidigungsfähigkeit herstellen können. Gleichzeitig wittern Italien und Frankreich die Chance, nun endlich doch das durchzusetzen, was sie schon seit Jahren haben wollen. Die gemeinsamen Schulden mit Deutschland. Gerne als Eurobonds oder noch besser als Safe Assets verkauft. Wie schon in meiner jüngsten Kritik an der Eurobond-Falle argumentiere ich weiterhin wie folgt. Gerade weil wir mehr Geld für Verteidigung brauchen, dürfen wir nicht in eine Schulden- und Transferunion stolpern. Denn diese würde die strukturellen Fehlanreize zementieren und am Ende vor allem Deutschland belasten. Stattdessen brauchen wir eine Finanzarchitektur, die 3 Ziele gleichzeitig erreicht. Glaubwürdige Abschreckung, effiziente Verwendung der knappen Mittel und klare Verantwortung der Mitgliedstaaten für ihre jeweilige eigene Haushaltspolitik. Und genau darum geht es in der Folge, die wir heute als BTO Refresh noch einmal aufnehmen. Die Folge hieß Mehr Geld für Verteidigung, aber ohne Schuldenunion und erschien als Episode 284. In der damaligen Episode habe ich zunächst gezeigt, wie groß der Verteidigungsbedarf Europas tatsächlich ist. Von zusätzlichen Panzern, Schützenpanzern und Artilleriesystemen bis hin zu Munitionsvorräten und Drohnenkapazitäten. Studien kommen zu dem Ergebnis, dass in Summe rund 250 Milliarden Euro mehr für Verteidigung ausgegeben werden müssen pro Jahr, damit wir in der Lage sind, ohne die USA Europa glaubhaft zu verteidigen. In der damaligen Folge habe ich auch diskutiert, warum höhere Verteidigungsausgaben nicht automatisch einen Zielkonflikt mit Wachstum und Wohlstand bedeuten müssen. Das setzt aber voraus, dass man die Rüstungsinvestitionen so tätigt, dass die höhere Nachfrage über technologische Innovation und Learning by Doing positive Effekte auf die Produktivität und das Bruttoinlandsprodukt entfalten. Das setzt aber voraus, dass man das Geld eben intelligent verwendet. Der kritische Punkt ist zweifellos die Finanzierung. Die reine Schuldenfinanzierung stößt bei einigen nationalen Haushalten aufgrund der jetzt schon gegebenen hohen Verschuldung an Grenzen. Wir haben das auch in der Folge gesehen mit Robin Brooks, der dafür plädiert hatte, aufgrund der Tatsache, dass Länder wie Italien beispielsweise gar keinen finanziellen Spielraum mehr haben, um das Nötige für Verteidigung zu tun, dass man deshalb den Euro auflösen sollte. Sie erinnern sich. So weit muss man nicht gehen, aber wir haben offensichtlich das Problem, dass einzelne Staaten schon so hoch verschuldet sind, dass sie das nicht mehr leisten können und deshalb nach Eurobonds rufen, Klammer auf, und natürlich auch, um auf diese Art und Weise Zugriff zu bekommen auf mehr Mittel, um auch andere Löcher im Haushalt zu stopfen. Warum sollten denn dortige Politiker anders sein als deutsche Politiker? Klammer zu. Wir brauchen also eine Antwort. Und diese Antwort sollte eben sein, eine Defense, Security and Resilience Bank. Und über die habe ich in der damaligen Folge besprochen. Und ich finde, es lohnt sich, die Argumentation an dieser Stelle erneut in Erinnerung zu rufen. Und das machen wir jetzt. Ich habe damals mit Rob Murray gesprochen. Dieser argumentiert, dass die meisten Kriege auf Kredit geführt wurden. Was er nicht verwundert, denn es sind ja sehr spontan sehr hohe Ausgaben. Für ihn ist das Problem also nicht so sehr die Finanzierung auf Kredit, sondern die Frage, wie man denn diese Finanzierung organisiert. Und er tritt eben ein für eine multilaterale Bank für Verteidigung, Sicherheit und Resilienz nach dem Vorbild von beispielsweise der Weltbank. Diese Bank würde Kapital bündeln, Risiken streuen und gleichzeitig mit harten Auflagen die Projekte so organisieren, dass diese entsprechend effizient und effektiv abgewickelt werden. Für Länder wie uns in Deutschland, die wir doch gegenüber weiteren Haftungsmechanismen innerhalb der EU zu Recht skeptisch sind, liegt der Vorteil auf der Hand. Die Kreditwürdigkeit wird in einem kollektiven Rahmen benutzt, ohne dass Deutschland für die Schulden anderer Staaten pauschal garantiert. Das ist der große Unterschied zu den Eurobonds. Die Tatsache, dass die Bank außerdem die Beschaffungsprozesse professionalisieren kann, technische Standards und Interoperabilität durchsetzen kann und über Garantien an Geschäftsbanken dafür sorgt, dass mittelständische Firmen in der Sicherheits- und Rüstungsindustrie überhaupt Zugang zur Finanzierung erhalten, macht den Lösungsansatz so attraktiv. Dies würde dazu beitragen, dass es uns gelingt, in Europa eine robuste industrielle Basis aufzubauen, statt nur kurzfristig Importe aus den USA zu finanzieren. Wir sehen also viele Vorteile auf einmal. Und genau deshalb habe ich mich damals mit Rob Murray zum Gespräch verabredet. Hören wir mal hinein, was er damals gesagt hat. Vorher aber noch dieser Hinweis für Hörerinnen und Hörer, die auf die gesamten Inhalte des Handelsblatts zugreifen möchten, um rund um Wirtschaft, Politik und Finanzen noch mehr auf dem Laufenden zu bleiben. Sie können sich das Handelsblatt gedruckt oder digital für 12 Monate mit 30% Rabatt sichern. Das Angebot finden Sie unter handelsblatt.com/bto30 und wie immer auch in Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Rob Murray.
Rob Morey ist Senior Fellow beim Atlantic Council und Assistant Professor of Practice an der Johns Hopkins University. Er blickt auf eine Karriere in der NATO, der Verteidigungspolitik und der Unternehmensstrategie zurück. Als Architekt des NATO-Innovationsfonds war er maßgeblich daran beteiligt, privates Kapital für sicherheitsrelevante Technologien zu mobilisieren. Heute gilt er als führender Experte für die Finanzierung von Verteidigungskapazitäten und treibt die Gründung einer Defense Security and Resilience Bank voran.
Wie immer bei englischsprachigen Interviews folgen nun die wesentlichen Highlights auf Deutsch und am Ende des Podcasts bringen wir das ganze Gespräch dann im Original. Nun erstmal die Highlights.
Hand aufs Herz, wir alle kennen diese Frustration. Man braucht Hilfe, greift zum Hörer und landet in der Endlosschleife aus Fahrstuhlmusik und wählen Sie die 2 für Support. Man tippt, man wartet. Ein Relikt aus dem letzten Jahrhundert, das in unserer schnellen Welt keinen Platz mehr hat. Damit ist jetzt Schluss. 11 Labs revolutioniert die Kundeninteraktion. Als eines der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen der Geschichte hat dieses europäische Powerhouse eine Plattform geschaffen, die genau diesen Schmerz beendet. Keine Warteschlangen mehr, keine nervigen Tastaturmenüs, nur noch sofortige, intelligente Hilfe. Dass dies keine Zukunftsmusik ist, beweisen Marktführer wie die Deutsche Telekom, Klarna, Revolut oder Bertelsmann. Diese globalen Player vertrauen auf 11 Labs, um ihren Kunden ein Premium-Erlebnis zu bieten. Die KI-Agenten klingen absolut menschlich, agieren empathisch und lösen Probleme in 32 Sprachen, während andere noch in der Warteschleife hängen. Entscheidend für den Enterprise-Sektor ist die kompromisslose Sicherheit. 11 Labs ist vollständig DSGVO-konform, ISO 27001 zertifiziert und erfüllt bereits alle Anforderungen der neuen europäischen KI-Verordnung. Die Agenten können zudem handeln. Sie sind direkt mit ihren Systemen verknüpft, um Aufträge zu prüfen oder Leads zu qualifizieren, sicher, skalierbar und hocheffizient. Befreien Sie Ihre Kunden vom Ballast alter Hotlines. Setzen Sie auf technologische Souveränität made in Europe. Erfahren Sie mehr und testen Sie die Plattform unter 11labs.io/BTO. 11 Labs, weltweiter Marktführer für Voice-KI.
Zunächst haben Rob Morey und ich über das Problem gesprochen, dass wir nicht ausreichend Waffen produzieren.
The supply is not where it needs to be. There is still a short of ammunition.
Die Versorgung ist nicht dort, wo sie sein sollte. Es herrscht immer noch ein Mangel. Es herrscht immer noch ein Mangel an Munition, denn nicht nur ist die Munition für die Ukraine dort angekommen, wo sie hingehört, sondern natürlich müssen auch alle europäischen Länder und die Vereinigten Staaten ihre Vorräte auffüllen. Es geht also nicht nur um die Nachfrage für das Hier und Jetzt an der Front. Es geht um die Nachfrage in ganz Europa und unseren Nationalstaaten. Die Nachfrage ist durch die Decke gegangen und das Angebot kann nicht mithalten. Der Punkt ist, dass dies einen enormen inflationären Einfluss auf die Kosten hatte. Wenn man sich die Kriegswirtschaft Russlands ansieht, sieht man, dass man dort ungefähr 100 Kampfpanzer pro Monat produziert. Das ist eine riesige Zahl.
When you look at Russia's war economy, they're producing approximately 100 battle tanks a month. A month. That is a huge number.
100 Kampfpanzer pro Monat, ich glaube, das sind mehr, als die Bundeswehr funktionsfähig im Bestand hat. Was dann zu der Idee der Bank geführt hat.
Going back in history, most wars are fought on credit. That's not abnormal.
Wenn man in die Geschichte zurückblickt, werden die meisten Kriege auf Kredit geführt. Das ist nicht ungewöhnlich. Meine Idee, an der ich seit 7 Jahren arbeite, ist die Idee einer Defense Security and Resilience Bank. Und diese Worte sind wichtig, denn Verteidigung plus Sicherheit ergibt Resilienz. Und es geht nicht einfach nur um den Kauf von Waffen und Ausrüstung, obwohl das absolut ein Teil davon ist. Es geht darum, sicherzustellen, dass wir eine widerstandsfähige Infrastruktur haben, dass wir nicht völlig von einer Pipeline für Energie oder einem Datenkabel unter dem Meer oder was auch immer abhängig sind.
Energy or one data cable under the sea or what have you. So we have to think about defense in a slightly broader set of terms.
Wir müssen also über Verteidigung in einem etwas breiteren Rahmen nachdenken. Es gibt drei Dinge, die gelöst werden müssen. Erstens brauchen wir Geld. Es besteht kein Zweifel, wir brauchen Geld. Wenn jedoch morgen das ganze Geld der Welt auf Länder und Verteidigungsministerien fallen würde, könnten sie es nicht ausgeben. Sie könnten es nicht ausgeben, weil Beschaffung und Vertragswesen ein Chaos sind. Ich habe 10 Jahre in Brüssel im NATO-Hauptquartier im Stab des Generalsekretärs verbracht. Und ich kann Ihnen sagen, jedes Land hat dieses Problem. Wir brauchen also Geld. Wir brauchen dann auch schnelle Beschaffungswege und müssen sicherstellen, dass wir die richtigen Dinge kaufen. Aber selbst wenn wir diese beiden Dinge richtig machen, verfügen wir im Moment nicht über die Produktionskapazität. Wir haben sie einfach nicht.
We then also need rapid ways of procurement and make sure we're buying the right things. But even if we get those two things right, at the moment, we don't have the production capacity. We don't have it.
Und hier würde die neue Finanzinstitution durch eine Verstetigung der Nachfrage dazu beitragen, dass über die Planungssicherheit die entsprechenden Kapazitäten aufgebaut werden. Und das über die EU und die USA hinaus.
Equally, it would be foolhardy not to include nations.
Es wäre genauso töricht, Länder wie Japan, Australien, Neuseeland und Südkorea im Indopazifik nicht einzubeziehen, da sie vor denselben Herausforderungen stehen. Deshalb wollen wir eine Verteidigungssicherheit und Resilienzbank gründen, die relativ gleichgesinnte Länder zusammenbringt, aber noch wichtiger, tatsächlich eine Konvergenz von nationaler Sicherheit und tiefen Kapitalmärkten herbeiführt. Das ist, soweit ich das weiß, noch nie zuvor in einem so bedeutenden Ausmaß geschehen.
Deep capital markets. That's never happened before, to my knowledge, in a meaningful level.
Aber wie genau würde das funktionieren? Wäre es im Grunde so, dass ich 1% des Bruttoinlandsproduktes aus meinem eigenen Geld ausgebe und dann 1% als Kredit von der Bank bekomme? Oder was wären die Voraussetzungen, damit ein Staat sich bei der Bank verschulden kann?
So let's say, for example, Germany wants to borrow 5 billion euros to buy some submarines.
Ja, nehmen wir zum Beispiel an, Deutschland möchte sich 5 Milliarden Euro leihen, um ein paar U-Boote zu kaufen. Das Geld wird für diese militärischen Anschaffungen verwendet. Wir wollen das Projekt in, ich weiß nicht, 5 Jahren oder zu einem anderen Datum fertigstellen. Und was passieren würde, ist, dass die Bank sagen würde, okay, das ist großartig. Sie müssen sicherstellen, dass sie diese technischen Standards einhalten. Sie müssen sicherstellen, dass die Interoperabilität mit anderen Nationen dort ist, wo sie sein muss, und wir werden das von Dritten beurteilen lassen. Und wir müssen sicherstellen, dass wir diese Meilensteine im 1., 3., 5. und 7. Jahr oder so erreichen. Und wenn sie das nicht tun, müssen sie der Bank Geldstrafen zahlen. Und der Grund, warum ich das sage, und das mag ziemlich hart klingen, ist, dass dies die Art von Anreiz ist, die Beschaffungsbehörden brauchen. Denn wenn sie dafür haften, dass sie nicht rechtzeitig an eine internationale Bank liefern, dann können sie sicher sein, dass die Kultur, und das ist eine der größten Herausforderungen, in diesen Agenturen in die richtige Richtung gelenkt wird. Deutschland muss sich darüber vielleicht nicht allzu viele Sorgen machen, aber die Tatsache, dass es ein AAA-Rating hat, bedeutet, dass die Kapitalkosten so niedrig wie möglich sein werden. Wenn wir uns nur die NATO-Länder ansehen von den 32, haben nur 7 ein AAA-Rating. Das bedeutet, dass 3/4 dieser Länder zu Zinssätzen Kredite aufnehmen könnten, die sie im Inland nicht aufnehmen können.
Now, when we look just at the NATO countries alone, the 32, only 7 have a AAA-Rating, which means, you know, 3/4 of those countries would be able to borrow at rates they would not be able to do domestically.
Die Bank würde also die Kredite verbilligen, aber vor allem auch die Beschaffungsprozesse professionalisieren. Natürlich kamen Rob Murray und ich in unserem Gespräch auch auf den Wahnsinn von Taxonomie und ESG zu sprechen.
And what is really stark and
striking. Was in Europa wirklich krass und auffällig ist, ist, dass viele dieser Unternehmen Schwierigkeiten haben, grundlegende Bankdienstleistungen zu erhalten. Sie haben Schwierigkeiten, ein Bankkonto zu bekommen. Sie haben Schwierigkeiten, einen Überziehungskredit oder Betriebskapital zu bekommen. Und das ist einfach erklärt, wenn man sich die Compliance ansieht, die die Geschäftsbanken an diese Unternehmungen stellen müssen. Es gibt Know Your Customer, KYC-Gesetze, es gibt Gesetze zur Geldwäschebekämpfung, es gibt Umwelt-, Sozial- und Governance-Gesetze, ESG, all diese Regeln und Vorschriften. Wenn Sie eine Geschäftsbank sind und plötzlich das kleine Unternehmen die Hand hebt und sagt, oh, ich arbeite in der Verteidigung, kann ich bitte ein Bankkonto haben, schrillen bei der Bank die Alarmglocken, weil sie denken, oh meine Güte, Sie sind ein riesiges Compliance-Risiko.
Oh my goodness, you're a huge compliance risk. And so what that means, one of two things, either.
Und das bedeutet eines von zwei Dingen. Entweder erstens, Sie erhalten keine Bankdienstleistungen, Punkt. Oder zweitens, wenn Sie das tun, sind Ihre Kapitalkosten, Ihre Kreditkosten unglaublich hoch, weil Sie das wahrgenommene Compliance-Risiko widerspiegeln. Die multilaterale Defense Security und Resilience Bank würde also diesen Geschäftsbanken Garantien geben, um dieses Compliance-Risiko abzusichern. Und das würde dann eine Flut von Krediten in diesen Sektor ermöglichen, der dann beginnt, die Produktion anzukurbeln.
To ramp up production.
Und mit Blick auf die EU, finde ich, liegt der Vorteil der Bank auch auf der Hand. Es gibt eben keine Schulden- und Transferunion.
I think there's a big difference
Es gibt einen großen Unterschied zwischen der Art und Weise, wie wir über kollektive Anleihen denken, und es gab immer viele Diskussionen über EU-Anleihen. Der Unterschied ist, dass EU-Anleihen vielleicht zu einer Art permanenten Finanztransfers von stärkeren Volkswirtschaften zu vielleicht höher verschuldeten anderen Volkswirtschaften führen könnten. Und das moralische Risiko besteht darin, dass, wenn das Risiko gering ist, die Nationen weniger Anreiz haben könnten, ihre eigenen Haushalte zu kontrollieren. Nations might have less incentive to control their own source of budget. In diesem Modell jedoch, anders als bei diesen kollektiven Anleihen, würde eine multilaterale Bank, die DSR-Bank, in diesem Fall beispielsweise Deutschland, nicht dazu verpflichten, die Schulden anderer Nationen zu garantieren.
Das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Und warum sollten wir die Bank nicht einfach nur in Europa gründen? Wir wissen ja nicht, ob die USA da wirklich mitmachen würden.
Given the sense of urgency, though.
Angesichts der Dringlichkeit der Lage muss Europa sehr schnell handeln, um sich in eine Position zu bringen, in der es Russland wirklich abschrecken kann. Die unmittelbare Frage ist also, okay, wo ist unsere Produktionskapazität? Wir haben sie derzeit in Europa nicht, also müssen wir sie natürlich aufbauen.
In a position where it can genuinely deter Russia. And so the question becomes, the immediate question becomes, okay, where is that production capacity? Where is it? Where does it exist? We don't currently have it in Europe.
Aber wir müssen diese Kapazität auch dort nutzen, wo sie vorhanden ist, also in anderen Ländern. Wir wollen jedoch ein widerstandsfähiger Kontinent sein. Deshalb müssen wir natürlich sicherstellen können, dass wir tatsächlich für uns selbst sorgen können und dass wir in Europa über die Produktionskapazität verfügen, um dies tun zu können.
So therefore, of course, we have to be able to make sure that we can actually.
Ich bin jedoch der Meinung, dass es ein strategischer Fehler wäre, wenn wir versuchen würden, es nur in Europa zu machen, angesichts der Zeitknappheit und der Situation, in der wir uns befinden. Es fühlt sich so an, als ob Wachstum und Produktivität kommen werden. Wenn wir jedoch in diesem Umfeld beginnen, dann sind wir offen gesagt sehr anfällig für russische Aggression.
If we start in that environment, then I think we'll be very open to Russian aggression, quite frankly.
Im Nachgang meinte Rob Murray dann übrigens noch zu mir, dass er Signale bekommen hätte aus dem Weißen Haus von der aktuellen Trump-Administration, dass man der Idee dieser Verteidigungsbank durchaus positiv gegenübersteht. Soweit mein Gespräch mit Rob Murray. Ich finde nach wie vor, die Idee einer solchen Bank ist deutlich überlegen. Sie würde die Probleme der Finanzierung lösen, die Beschaffungsprozesse professionalisieren und zugleich dafür sorgen, dass wir nicht in eine unbegrenzte Haftungsunion mit den anderen einsteigen. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut fürs Zuhören in dieser Refresh-Folge zu danken. Ich freue mich wie immer auf Fragen, Feedback, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag, wenn es wie gewohnt mit einem neuen Gespräch weitergeht. Und jetzt nicht vergessen, kommt das gesamte Gespräch mit Rob Murray nochmal im Original. Viel Spaß dabei. Ihr Daniel Stelter.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt? Also so richtig direkt, so dass es gar nicht mehr direkter geht? Nein, dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate BSX. Das ist Europas liquideste regulierte Retailbörse. Tradegate Direct ist ein Produkt der Tradegate AG, einem der innovativsten Finanzdienstleister in Europa mit über 30 Jahren Expertise. Die Tradegate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Als Betreiberin der Tradegate BSX bietet sie direkte Kontrolle über Handelsprozesse, Preisbildung und Orderabwicklung. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung ohne Umwege aus erster Hand. Sie profitieren von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage, was besonders für große Volumen und aktive Strategien entscheidend ist. Zu den App-Features zählen Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7.000 Aktien, 3.000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter tradegate.direct.
Dear Rob, it's a great pleasure welcoming you into my podcast.
Thank you, Daniel. Great pleasure to see you and look forward to the discussion.
So, Rob, we have a very timely conversation because we have a war going on in Europe. We should have done much more for European defense a long time ago. We should have at least done it after the war started. We should have done it because we already knew that there's a probability of Mr. Trump returning. And even without Mr. Trump, there would have been higher burdens. And now everyone is in panic mode. And, you know, we think about we have to spend more on defense. And we don't know how to fund it because the governments have already high debt levels and they don't want to fund it on so on. You have a very interesting idea, a different idea of how to address the funding issue. The Global Defense Bank. And that's what I would like to discuss with you. But first, probably start out with the issue around, you know, do we have any estimates of how much is needed? What should be done? Why do we need to think globally here and not just Germany, Europe?
Yeah, Daniel, I think you've hit the nail on the head at the beginning. It's words which our publics need to understand and I think need to be made aware of. Europe is at war. And that phraseology is politically difficult to say, but it is a fact. And whilst the bombs are raining in Ukraine, all of us in Europe are feeling the impact of that war in different ways. And so it's a different type of war than perhaps we have become accustomed to, in so much as there are sabotage attacks, there is cyber involvement, you know, there are different angles that Russia is using. But make no mistake, as you rightly said, Europe is at war. And so we need to recognize that, and then we need to prepare ourselves. And whatever ceasefire, peace plan, however you wish to frame it, comes out of the talks between Ukraine, Russia, and the United States, we need to understand for Russia, this is simply a strategic lull. It is a strategic pause, allowing them to rearm, to regroup, to bulk up. And therefore, whatever that time period is, be it 6 months, 12 months, 24 months, 36 months, whatever it is, we in Europe absolutely have to do the same in order to have any semblance of deterrence. And so there's a lot to unpack there in and of itself, but one thing that is fundamental and quite frankly is as old as warfare is money. You literally need a war chest to fight a war. And so how are we going to find this money? Where's it going to come from? How are we going to do this? And going back in history, most wars are fought on credit. So that's not abnormal. And so my idea is something I've been working on really for the last 7 years, I guess, is the idea of a defense, security, and resilience bank. DSR bank. And those words are important because defense plus security equals resilience. And this isn't simply about buying armaments and hardware, although that is absolutely part of it. It's about making sure we have resilient infrastructure, that we are not completely dependent upon one pipeline for energy or one data cable under the sea or what have you. So we have to think about defense in a slightly broader set of terms. And that goes to the part of your second part of your question as to when I think about this bank, and I'm sure we'll get into the specifics as to what it looks like and so forth. I feel that there are three things that need to be solved for. And I'll answer the number question in a second as to how much we need. The first is we need money. There's no question about it. We need money. However, if all the money in the world dropped on countries' ministries of defense tomorrow, they wouldn't be able to spend it, right? They wouldn't be able to get it out the door because procurement and contracting is a mess. And it's a mess everywhere. I spent 10 years in Brussels at NATO headquarters on the Secretary General's staff of both Anders Fogh Rasmussen and Jens Stoltenberg. And I can tell you, every country has this problem. So we need money. We then also need rapid ways of procurement and make sure we're buying the right things. But even if we get those two things right, at the moment, we don't have the production capacity. We don't have it. So my point here is, all right, we need to make sure that a financial institution, a multilateral bank, the Defense, Security, and Resilience Bank, is geared at a global level with allies. And despite the political challenges with the United States, and being in Munich, I felt those acutely last week. The United States does have production capacity. They are an ally. and it would be foolhardy of Europe, and I consider myself a European, being both British and Irish, it would be foolhardy of Europe to ignore the economic heft of the United States, given the context that you and I have just laid out at the beginning. Equally, it would be foolhardy not to include nations like Japan, Australia, New Zealand, South Korea, in the Indo-Pacific, because they are also going to be facing the same challenges. So we want to be able to create a defense, security, and resilience bank that actually brings relatively like-minded countries together, but more importantly, actually starts to bring about the convergence of national security and deep capital markets. That's never happened before, to my knowledge, in a meaningful level. That's what this is about. But it's about solving those three problems: rapid access to funding, nudging procurement, and then also providing the requisite guarantees to the private sector for commercial banks to allow credit to flood into the defense sector, because there is a real problem, particularly in Europe, for companies to get credit. Now, the number, by my analysis, and I've written a very detailed report your listeners can go to on the Atlantic Council's website on this, we need somewhere between 500 and 800 billion euros. Right, by my estimate, given the scale of the challenges, to put ourselves in a position to be able to deter to the greatest extent possible vis-a-vis Russia.
Okay, we have many aspects. Before we come to the bank and the financial aspects, you basically said, okay, you know, we have to include the Americans. You're right, this would be very helpful. They have all the huge capacities, but it's also about building our own capacities, isn't it? We have to build up our own capabilities of manufacturing some stuff. And you said, well, you know, you witnessed how difficult it is for defense ministries to organize this during your time in Brussels. And now we have already a war for 3 years, and we still are not able to produce enough ammunition, for example. And Russia's outproducing us. Please correct me if I'm wrong. So is really the banks a starting point, or is it a lack of industrial ability, or do we require more in order to come to more of a defense logic before we talk about money?
Yeah, it's a very good question. So, I mean, let's just get some figures down. Before the 2022 invasion of Ukraine by Russia, a 155 artillery shell, just one shell, cost approximately $2,000, approximately. Today, it's over $8,000.
I thought if you produce more, the cost per unit go down. It's called economies of scale. So why is it more expensive?
Well, because, going back to your point, that the production, the supply and demand, the demand has increased. The supply is not that, it's not where it needs to be. There is still a short, it's still a short of ammunition, because not only has the ammunition to Ukraine gone where it needs to go, but of course, all of European countries and the United States, for that matter, are having to replenish their stockpiles. So it's not just the demand for the here and now on the front line. It's the demand across Europe and our nation state. So demand is through the roof and the supply cannot keep up. So the point being is that it's had a huge inflationary impact on the cost of that. So when you have that, and you're right, when you look at Russia's war economy, they're producing approximately 100 battle tanks a month. A month. That is a huge number.
I think it's more than Germany owns, I guess.
More than most of our countries own. You know, look at my own country. So the point to this is that we have to bulk up our production capacity in Europe. And the challenge in the defense industry is that more often than not, the companies live on a year-by-year, annual-by-annual basis with regards to contracting. And so it's very hard for the large armament companies to invest in the capital expenditure necessary for the infrastructure to build out all of the requisite materials, factories, et cetera, to do this, when, quite frankly, they don't know if the purchase order one government gave 12 months ago was going to be honored in 12 months, 24 months, 36 months' time. So the point here is that this is the beauty of having a multilateral bank like the Defense Security Resilience Bank, because it would be able to provide credit to those companies as long as they have a purchase order from a government, which provides that long-term financing. So it starts to, you're absolutely right. It then, what this does is financial instrument starts to help bring about capacity and resilience and the way in which we manufacture. And at the moment, every nation works on a 12-month budget cycle, and ministries of defense see money as budgets that they get allocated by the finance ministry. That is what this bank, it's not going to substitute. It's not a substitute for national sovereign spending. It's a complement. And it will provide that long-term financing. And it's no, the model's no different. It's the same as the EIB, same as the World Bank, same as the Inter-American Development. All these multilaterals operate the same way. But we just don't have one for defense, security, and resilience. And that's what I'm proposing.
But how would it work? Would it be basically I spend 1% of GDP of my own money and then I get 1% in a credit by the bank? Or what would be the precondition for me to access as someone to take money out of the bank? What would the precondition be?
Yeah, so the way these banks work is you'll have nation states as shareholders and they will write the charter and they will own the institution. So, you know, the EU27, for example, were the shareholders of the EIB. And if a nation wants to borrow money from the bank, then of course there will be eligibility and criteria, you know, tied to that loan. So let's say, for example, Germany wants to borrow 5 billion euros to buy some submarines. Now, the reality is, quite frankly, given Germany's very strong economic standing, it's probably not really going to need to borrow money from this bank, I suspect. However, should it wish to, then you would be able to come to the bank and say, right, this is what we'd like to spend our money on. It's going to be going on these military acquisitions. We want to be able to have the project done and dusted in, I don't know, 5 years or pick a date. And what would happen is the bank would say, okay, that's great. You've got to make sure that you adhere to these technical standards. You've got to make sure that the interoperability levels with other nations is where it needs to be. And we'll have a third party assessment of that. And we've got to make sure we hit these milestones on years 1, 3, 5, and 7 or whatever. And if you don't, then you're going to have to pay fines back to the bank. And the reason I say that, and that might sound quite harsh, but this is the sort of incentive that procurement agencies need. Because if they're on the hook for not delivering on time to an international bank, then you can guarantee the culture, and this is one of the biggest challenges, the culture in these agencies will start to be nudged in the right direction. So that's, you know, very, very big handfuls how it will work. And the key, the beauty of this bank, and again, Germany perhaps doesn't really need to worry too much about this, but is the fact it will have a AAA rating, which means the cost of capital will be as cheap as it possibly can be. Now, when we look just at the NATO countries alone, the 32, only 7 have a AAA rating, which means, you know, 3/4 of those countries would be able to borrow at rates they would not be able to do domestically. But also, by having a multilateral bank like the Defence Security Resilience Bank, you will be able to extend maturities of that debt. So for many countries, for many nations, they can't issue 30-year sovereign bonds. You know, it's just not feasible. It's not possible. The market doesn't buy them. However, you could do that through a multilateral bank like the one I'm, you know, proposing. So that is the beauty of this, is that you get proper financing at the cheapest rate possible, and it becomes a counter-cyclical tool. So when the economic bad times come, you've always got this instrument that you can lean on. And like I say, it's a complement. It's not meant to substitute national spending. It's not meant to get rid of national activities. It's a tool which we don't currently have and that will help us resolve some of these structural strategic challenges.
Just to make sure I get it right, you know, as a financing part I got on the AAA, that's the easiest part. I just come back again to the impact on production. So did I hear you or did I understood you correctly that by bringing the bank in, you extend the planning horizon for the companies and you give them more stability? So basically, the bank agrees on funding a project like we want to build a new tanks, I just say. We want to build 500 new tanks for the Bundeswehr. Basically, there's a contract between the company and the bank and the state. And even if there are now elections coming and then the next government says, oh, we want to be friends with Russia, we don't think it's necessary, blah, 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 it doesn't change the contract because the contract is... Is this an aspect of your model or is it...
No, it's one aspect. It's an important aspect because let's imagine the previous government gave, you know, Company X a contract for 100 tanks. All right, let's imagine. But then, as you say, the political winds change in the government and, you know, a new party's in power and it has a totally different view. Well, the money from the bank would go to the company to start building all of the infrastructure necessary to conduct that, you know, to carry out that contract. If the government has already issued the purchase order, if the government changes its mind, then it will be the government that's on the hook to pay back any debts, not the company. And this is an important point. And this is the sorts of, you know, things that would go into the negotiations for the bank. The other point, though, on production capacity that's really key is what we're talking about here is the primes, is the big boys, is the big companies. However, none of the production for any of armaments and defense exists without the supply chain, you know, down into tier 2, 3, and 4. These are often very, very small companies. And what is really stark and striking in Europe is that many of these companies struggle to get fundamental banking services. They struggle to get a bank account. They struggle to get an overdraft, working capital. And it's because when you look at the compliance that commercial banks have to apply to these companies, you have Know Your Customer, KYC, you have anti-money laundering laws, you have the Environment Social Governance, ESG, all of these rules and regulations, you know, they weren't designed to have not having a sort of fund defense. That wasn't the aim of it, but they've compounded on each other. And now if you're a commercial bank and suddenly the little company puts its hand up and says, oh, I work in defense, can I have a bank account, please? The alarm bells go off in the bank because, like, oh my goodness, you're a huge compliance risk. And so what that means, one of two things, either first, you don't get any banking services, full stop, or second, if you do, your cost of capital, your cost of borrowing everything is incredibly high because it reflects the perceived compliance risk. So what the multilateral Defense Security Resilience Bank would do is it would provide guarantees to those commercial banks to help underwrite that compliance risk. And that would then allow a world of credit to flood in to that sector, which then starts to ramp up production.
But we could achieve the same in stopping having so much regulation. Huh? ESG, we could also say, well, you know, we find out it was a stupid idea. If we get rid of it, it might even be beneficial for the non-defense companies.
Yeah, I mean, look, it's not just, I mean, this is because ESG is the one people will lean on, and I understand that, but it is not simply ESG. It is a combination of KYC and AML. And I don't think we would want to get rid of all of that. So there are some structural challenges here, but by having an international institution designed from the ground up, focusing on cheap capital for nations, nudging procurement processes within ministries of defense, but then also providing guarantees for the private sector, that's how we get structurally at this issue of bulking up production.
Now, the US, I looked into you've got a very nice document on this, which I'm going to link into the show notes of the podcast. The US is currently about funding about a quarter. It's providing about a quarter of the equity for the existing multinational banks. So the US is going to be very important to get this up and running. Don't you think so?
So I think the United States will be very important by virtue of the fact, simply of the US, the power of the US dollar. I mean, let's just kind of strip out the politics and the rhetoric at the moment that's going on. The US dollar is the global reserve currency. And so to do something like this without the United States, I just don't see how that works at any meaningful level. Now, in terms of the sort of investment needed and so forth, I would, of course, because the United States has the largest GDP, when we think about allies, in real terms, they're always going to show up as investing the most. I think perhaps another way to look at this is, okay, per capita. How much does the United States invest in multilateral banks on a per capita basis? And when you do it that way, it's actually incredibly good value. I think they're around $6 per capita. When you look at most European countries, you know, it's well into the teens. I mean, Denmark's around 20. Most of the Nordic countries are around sort of 20, 25 per capita. So yes, in real terms, of course, those with the biggest GDPs, you know, show up on the balance sheet of having the biggest. But I don't think that tells quite the true story.
Okay, no, I saw this as well. Per capita, I think Germany is around 11 or 12, you know. Well, you mentioned there are 7 countries still having a AAA, so there are 7 countries not benefiting. And you would most probably say, well, they benefit indirectly because their friends can also do something in defense, not they are just on their own, huh? This would be most probably the argument.
Would these nations wish to borrow through this? Well, maybe they would, because there's some quirks of domestic financial accounting as well, as to how multilateral money is put on national accounts and how it's booked. Whilst in terms of the actual cost of capital, the actual interest is not really going to change. You know, there might be some really long-term projects that a nation wants to do, and it might say, you know what, it kind of makes sense to fund this with, you know, some money from the DSR bank because of the longevity and the sort of predictability that these institutions bring about. So I could see a world where that might be quite interesting. Equally, I think that those nations that have AAA already, which are European, you know, I mean, let's be clear, it's, you know, it's Germany, it's the Netherlands, it's Luxembourg, it's, you know, a handful of the Nordic nations. I could see their industries, you know, also benefiting from this as well. So there will be indirect benefits with regards to simply just, you know, if you're part of this club that is providing, you know, sharing the risk essentially amongst everyone else, then first of all, you're providing greater benefit in Europe with regards to security. But I think financially, you know, you are getting a deal that's going to be coming back to your defense industries as well for those nations that have them. So I could see that very much being relevant here. And I think there's a big difference between the way in which we think about collective bonds, and there's always been a lot of discussion around sort of EU bonds and so forth, and a bank. And so the difference here is that, you know, EU bonds could lead perhaps to sort of permanent fiscal transfers from stronger economies to perhaps, you know, higher indebted other economies. And so, you know, the moral hazard there is that, you know, if the risk is pooled, then nations might have less incentive to control their own sorts of, you know, budget. However, in this model, I mean, unlike those sort of collected bonds, you know, a multilateral bank, the DSR bank, you know, would not require, let's say Germany in this instance, to guarantee other nations' debts. You know, the bank would have paid in capital from other countries, which, you know, reduces any exposure like that. And of course, the bank issues those project-based loans as opposed to pooling national debt. So I think there are some key differences here if we were going down that path of comparing collective bonds and a multilateral bank, which is why, you know, many nations, in fact, every NATO country is a member of at least two of these multilateral banks globally, at least.
Would you also consider doing it just on a European level in case it's the Americans don't want to join it?
I think there's a reason, for example, we have the World Bank and the European Investment Bank. And there's about 40 of these banks globally. You know, we want to build resilience into how we finance and pay for defense. And so I see a world where in a few years, you might have two or three of these sorts of banks. You know, it's not a silver bullet. It's not kind of one only. I think right now where we are, given the point about production and given the fact Europe has to be able to bulk up and scale its production, I think it would be a strategic mistake not to include North America and Indo-Pacific allies.
No, it was more a question in case that the Americans don't want, you know, you don't know. This is, but Donald Trump might say, well, you know.
When you look at the distribution of intra-exports between NATO allies, the United States owns about 55% of that distribution. Roughly 10% is for the UK, 10% for Germany, 10% for France, and then the remainder is spread between everyone else. Now, that distribution is unlikely to change that much. So therefore, if you're in the United States and suddenly a multilateral defense bank is created, then the size of that pie has just grown. And therefore, everyone's domestic defense industries within that distribution is going to benefit. So I would struggle to see, in a pure transactional process, why the United States would not want to do this when their
it's
defense
deal.
Industry...
Okay, I get it. It's yeah. The deals that get more demand for their stuff. If you now look into Europe, I think you could say, okay, we import more from the US than Donald Trump is happy and we don't have sort of a huge trade surplus anymore with the US. Done deal, fine. On the other hand, you could also say, well, in order to improve our abilities, in order to also benefit economically from the rearmament, I would say it's this rearmament, it would also make a lot of sense to build our European production, to have, you know, more capabilities here. There are even studies showing that there might be productivity gains or there might be R&D insights, which are thanks to defense spending. What's your view here? Should we do more? Should we aspire to get from a 50% US to a world where there's only 30% US and Europe has more to offer? Especially Germany, for example. Germany, we struggle economically. So instead of building Volkswagen, we build more tanks.
So I think you're right. I think the way in which we should be thinking about this is through productivity. And actually, there is a huge growth and productivity agenda that could come from the defense, security, and resilience of Europe. Now, given the sense of urgency, though, because at the start of our conversation, Daniel, you rightly said Europe's at war. And given there is going to be a strategic pause at some point, we suspect, with regards to the war in Ukraine, that means Europe is going to have to move very fast to get itself in a position where it can genuinely deter Russia. And so the question becomes, the immediate question becomes, okay, where is that production capacity? Where is it? Where does it exist? We don't currently have it in Europe. So we need to build it, of course we do. But also we've got to leverage that capacity where it does exist, which would be in other countries. However, we want to be a resilient continent. So therefore, of course, we have to be able to make sure that we can actually look after ourselves and we have the production capacity within Europe to be able to do this. I feel, though, that starting there, if we tried to make this Europe only, I think that would be a strategic mistake given the time sensitivity and the situation we find ourselves in. That feels like growth and productivity will come. However, if we start in that environment, then I think we'll be very open to Russian aggression, quite frankly.
You worked in Brussels at the NATO headquarters, basically in a period where we were enjoying the so-called peace dividend, where we didn't invest. There was a chart in The Economist showing, I think, GDP growth since 1990 from 100 to 150, as the defense spending went from 100 to 90, and social spending went from 100 to 200. Isn't your bank an easy way out of not touching excessive social welfare?
No, I wouldn't say that. Like I say, it's a complement, not a substitute. And what it does is it basically provides another tool in the toolbox for nation states. You know, the model of multilateral banks has been around since Bretton Woods. So nations can see their utility, which has never done them for defense. I think what it does, though, is it helps nations as they have to prepare publics for a new era. You know, we are coming to the end of an era. We're coming to the end of neoliberalism. Free markets, free trade. You know, I'm a product of the University of Chicago. I've drunk the Milton Friedman Kool-Aid. We're coming to an end of this era. And we need to understand that we're stepping into a new one. And so we're going to need new tools to help us deal with that transition. So that is going to be very, very challenging politically. And you can see it because populist parties are waiting in the wings in every country with very quick, easy answers to very, very complex, difficult problems. And so the politics of this in Europe make it incredibly hard. So the more creative tools that we have to be able to manage that transition, the better.
Let us end with my question about how is the new world? Because if we have a new world, what's a new world? Is a new world basically like the 50s and 60s where we spend 5, 6, 8% of GDP on defense? Is it a multipolar world? Will be there more wars coming, Taiwan or whatever? Because if you now look at it with your military glasses on, what's the new world look like?
This is a very hard question.
You said yeah, there's a new world, so I said I have to ask you what the new world
will
be.
ich verstehe. This is a hard question because I've been thinking about this for a long time, for many years, in fact. And there's a number of ways I think about this. So one, pretty sure I can speak for you, Daniel, here as well. You and I, we have benefited, and probably most of the listeners listening to this, have benefited from the capitalistic model of neoliberalism. That has been based around, in a commercial sense, profit maximization. You know, if I can be very sort of blunt about it. That, though, has led to significant levels of inequality in our societies. And I think a new world is going to see a world whereby we shift to profit optimization. And that's going to be very, very hard for shareholders and companies and what that actually means. So I think that's one structural shift. The second, at a geopolitical level, we cannot ignore technology. Technology and connectivity and the role of companies now. I mean, look at Ukraine, for example. Without SpaceX through the Starlink communication satellites, without Microsoft and Amazon Web Services providing cyber defenses, just three companies, they all happen to be American, but okay, fine, Ukraine would have been in real trouble. So the role of companies in this new world is absolutely evolving. I mean, if we look at this in raw power terms, if you look at just the R&D budget of NVIDIA, Apple, Google, Alphabet of the first quarter of last year, it was more than the entire NASA budget for the year. So it was around, NASA budget's around $25 billion. The first quarter R&D spend by those companies was $32 billion. We're in a world now, or we're going to be stepping into a world, whereby technology and corporations have more of a say in our lives, whether we realize it or not. And so for nation states, this becomes really quite a challenging question as to the role of the nation state. And I think it's a case of, are we seeing a reassertion of the nation state, which really diminished and gave up some power after World War II to international organizations? Or are we seeing a blended version of states, these leviathans, whereby it's far more transactional and technology and access to technology is going to be much more prevalent in this new world order, but with a greater degree of equality? Because if we continue to just purely maximize shareholder value, then our populations, our people are going to get very upset because there aren't going to be the jobs available because they'll be offshored somewhere cheaper or something else.
But you could also say it's a reindustrialization. If you now set up more factories in Europe or in Germany producing military equipment, then we create jobs. And this is...
You're right there. You're right to raise this. And this is what I said earlier on, is that there's a really strong argument that productivity and growth and technological breakthroughs can be found through enhancing our defense and security and building resilience. And so it's a bit of a waffly answer. I don't like giving waffly answers. I ask you, Daniel, all of your guests for the next few weeks or the next shows you do, please ask them this question, because we need people thinking about, what does the new world look like? What does it look like from a structural perspective? You know, because it's evolving. It is changing in front of our eyes. This cycle's coming to an end.
You know, you're right. It's an important discussion. And I like your idea about the Global Defense Bank. I'm against these joint debt solutions, which my listeners know, especially in Europe, because I clearly say the French should get their act together and not ask for German money. And the Italians can take their rich households. They're much richer than the Italians before asking our money. That's my view. I like the point about the Global Defense Bank because of the combination of leading to a different demand structure, therefore giving more stability for the sector to grow. I also see the point around it's global because you mentioned Japan, Australia, whatsoever. We have here a global situation where we basically have the competition, I would say, between China, Russia, Iran, North Korea, Turkey, probably. I'm not sure where Turkey is standing, with the so-called West democracy, how you want to put it. And in this battle, in this structure, you know, clearly we're able to defeat Germany. Germany was defeated on the battleground, yes, but it was mainly also defeated by outproducing Germany, you know. It was basically the industrial base of the U.S. was so much stronger, turned out much more weapons and tanks and whatsoever, that it was basically not economically possible to win the war. So,
no, you're right. I mean, this is why we need, at the beginning at least, we need the United States engaged. If we were to try and do this Europe alone at the beginning, it would take too long to get to the capacity. And B, if we were suddenly to kind of cut the U.S. industry out of this, that has all sorts of geopolitical ramifications, which we are not strong enough to deal with at the moment.
And we should not do it. I think it would be stupid. Rob, thanks so much.